Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Die Corona-Inzidenzen sind höher als in Deutschland, doch Österreich beendet den Lockdown und begleitet die Öffnung mit einem strengen Testregime und Grenzkontrollen, unser erstes Thema. Außerdem die Verbindungen zwischen Mafia und Politik in der Slowakei und Weltgericht in der Krise, die chaotische Suche nach einem neuen Chefankläger für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Zwei Tage vor der nächsten Ministerpräsidentenrunde wollen sich die Politiker in Deutschland noch nicht festlegen, ob es bei den aktuell sinkenden Inzidenzwerten Perspektiven für Lockerungen gibt. Mehr Bewegung gibt es dagegen in unseren Nachbarländern. Österreich zum Beispiel geht heute bei deutlich höheren Inzidenzwerten als in Deutschland in die Öffnungsphase nach 6 Wochen Lockdown. Die ersten Schulen und Geschäfte sind nun geöffnet. Großflächige Tests sollen für Sicherheit sorgen. Landesweit gibt es viel Zustimmung, aber auch Kritik von Virologen an dieser Strategie. Vor allem die Lage im an Deutschland grenzenden Bundesland Tirol bereitet Fachleuten Sorgen. Dort breitet sich die südafrikanische Mutation aus. Andrea Bär mit den Hintergründen.
In Österreich tobt der Streit um Tirol. Verlängerter Lockdown dort, regionale begrenzte Quarantäne, mehr Testungen oder Teilöffnungen wie überall? Der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober und der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter, sie fanden bis in die Nacht keine Einigung und vertagten sich. Beim Streit um die hoch ansteckenden Virusvarianten einigten sich Tirol und Wien nicht einmal auf Zahlen. Laut Tirol wurden bisher 165 Fälle bestätigt. Der Großteil liegt Wochen zurück, nur 8 davon sind aktiv positiv. Laut Gesundheitsministerium sind es bisher rund 290 Fälle. Der Tiroler Widerstand gegen Sonderregeln ist enorm. Der einflussreiche Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer Christoph Walser von der ÖVP.
Wir tragen in der Wirtschaft seit Wochen alle Vorkehrungen mit. Wir testen, wir impfen, wir tragen die Masken. Die einzige Forderung, die wir haben, ist, dass wir gleich behandelt werden wie alle anderen Bundesländer.
Viele denken aber auch an den Corona-Skandal in Ischgl. Februar und März 2020 steckten sich mindestens 11.000 Touristen in den Tiroler Skiort mit Corona an und trugen es in die Welt. Das kommentierte Christoph Walser so.
Es ist lang genug über Ischgl geschimpft worden.
Unterdessen schwankte am Wochenende ein Jugendlicher durch Wien. Sehr früh am Morgen und er nicht im Einklang mit den geltenden Lockdown-Regeln. Das Lockern soll die Menschen in Österreich motivieren, begründet das Christiane Drumel von der Corona-Taskforce des grün geführten Gesundheitsministeriums.
Jeder weiß, wie es rundum ausschaut und hat gesehen, dass hier also absolut die Notwendigkeit ist, neue Motivation in die Angelegenheit hineinzubringen.
Die Lockerungen sehen unter anderem Folgendes vor. Kindergärten und Grundschulen wechseln in den Normalbetrieb. Alle höheren Klassen lernen zeit- und tagesversetzt in Schichten. Kommen dürfen nur Schüler mit einem negativen Test. Sonst ist Online-Unterricht zu Hause angesagt. Erlaubt sind sogenannte Nasenvorraumtests, die jeder selbst machen kann. Die Chefin der oppositionellen Sozialdemokraten, Pamela Rendi-Wagner, findet das Öffnen der Schulen gut. Die Lockerungen sieht sie jedoch kritisch.
Weil die Infektionszahlen in Österreich nach wie vor zu hoch sind und die Impfzahlen, die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung zu niedrig ist.
Auch Haare schneiden, Pediküre oder Massage sind wieder möglich. Aber sogenannte körpernahe Dienstleistungen, die gibt es nur mit einem Negativtest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Das dafür ausgebaute Gratistestangebot nutzen am Wochenende deswegen viele, so wie hier in der Wiener Stadthalle.
Ich bin selbstständiger Friseur und habe mich dazu entschlossen, den Test zu machen, aus Sicherheit für meine Kunden.
Ich brauche es zum Beispiel auch für meinen Arbeitgeber. Also müssen ihm einen Test vorweisen, wenn wir im Büro sind.
Auch Geschäfte dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Endlich findet der Wiener Elektronikhändler Wolfgang Kreitschik.
Mein Betrieb hat sehr viel investiert in Ausstellungsräume. Wir haben über 1500 Quadratmeter Ausstellung. Und es hat mir das Herz gebrochen, dass wir die schließen mussten.
Pro Kunde im Laden sind 20 Quadratmeter vorgeschrieben. und FFP2-Maskenpflicht, genau wie in der Straßenbahn, Zügen oder Bussen. Statt einem Meter Abstand gelten nun zwei. Viele Virologen lehnen den gelockerten Lockdown in Österreich ab. Und auch Gesundheitsökonom Thomas Cipionka warnt vor steigenden Infektionszahlen.
Es ist auf jeden Fall so, dass wir uns jetzt extrem zusammenreißen müssen, um nicht bald die dritte Welle zu haben und einen vierten Lockdown.
Strenger geregelt als bisher wird die Einreise nach Österreich. Jeder muss sich registrieren und braucht einen Negativtest. Berufspendler müssen sich nun jede Woche testen lassen. Sowohl für die private als auch für die berufliche Einreise gelten eine Reihe von Ausnahmen. Kritik an den Lockerungen kam unter anderem aus Deutschland. Österreichs ÖVP-Innenminister Karl Nehammer telefonierte mit seinem Amtskollegen Seehofer und kündigte intensivere Kontrollen an den Grenzen an.
Für eine zunehmend Lockdown-müde Bevölkerung gibt es nach 6 Wochen in Österreich erste Lockerungen. Die könnten für die Beziehungen zum Nachbarland Deutschland noch zur Belastung werden. Andrea Bär berichtete aus Wien. Die neue Regierung in der Slowakei hat im März vergangenen Jahres ihre Arbeit aufgenommen, mitten in der Corona-Krise. Aber ihr großes Thema war eigentlich ein ganz anderes, der Kampf gegen die Korruption. Der Druck auf die Politik durch die Bevölkerung ist groß, seit der Journalist Jan Kuciak vor fast genau 3 Jahren mit seiner Verlobten ermordet wurde. Kuciak hatte zu den Verbindungen zwischen slowakischen Politikern und der italienischen Mafia recherchiert. Die Tat löst im Land Schockwellen aus. Schockwellen, die auch der Kampf gegen Corona nicht überlagert, obwohl in der Politik die Sorge gerade groß ist vor den Folgen der sich schnell ausbreitenden Mutationen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten für die Slowakei, Peter Lange. Herr Lange, der amtierende Premier ist ins Amt gewählt worden, weil er als Politiker für den Kampf gegen Korruption und Machtmissbrauch steht. Wie weit ist seine Regierung damit mittlerweile gekommen?
Sie hat zumindest sofort damit angefangen. Es hat seit März 2020 11 groß angelegte Razzien der Nationalen Kriminalagentur gegeben, insgesamt mindestens 102 Ermittlungsverfahren, viele vorläufige Festnahmen. Es ist auch zeitweilig Untersuchungshaft erwirkt worden gegen aktive und ehemalige Richter und Staatsanwälte, gegen hochrangige frühere Spitzenbeamte, fast gegen die gesamte ehemalige Polizeiführung und selbst gegen Oligarchen wird nun ermittelt. Der Chef der Investorengruppe Penta war auch einige Wochen in U-Haft. Also die konnten sich bisher eigentlich unantastbar fühlen. Es geht jetzt um Bestechung und Bestechlichkeit, um Amtsmissbrauch, Geheimnisverrat, Untreue. Es geht weit zurück in die Korruptionsgeschichte der Slowakei. Also mit diesem Klima der Straflosigkeit und der, sagen wir, gefühlten Immunität ist es anscheinend vorbei. Viele Beschuldigte sollen auch gestanden haben. Sie kooperieren mit den Ermittlern. Das ist die eine Seite. Dazu kommen strukturelle Veränderungen. Im Dezember hat das Parlament der Slowakei eine Justizreform verabschiedet. Dazu gehört unter anderem, dass es ein neu eingerichtetes oberstes Verwaltungsgericht geben soll, das dann die Rechtsaufsicht über die Justiz übernehmen soll. Und letzten Freitag ist Daniel Lipschitz zum Leiter der Spezialstaatsanwaltschaft gegen organisierte Kriminalität gewählt worden. Das ist auch ein Signal. Lipschitz ist ehemaliger Innen- und Justizminister und er war zuletzt der Anwalt der Familie dieses ermordeten Journalisten Jan Kuciak.
Sie sprechen hier also von mehreren Signalen, ob ranghohe Polizisten, Politiker oder auch Staatsanwälte. Es gab, Sie haben es gesagt, nach dem Kuciak-Mord immer wieder spektakuläre Festnahmen. Führen die dann auch am Ende zu Verurteilungen?
Das ist im Grunde das Prekäre an diesen ganzen Polizeiaktionen. Man hat ständig die Fernsehbilder vor Augen. Die Medien wurden immer rechtzeitig verständigt, wie also vor den Kameras ehemals vermeintlich unantastbare Größen in Polizei, Justiz, Verwaltung und Wirtschaft abgeführt worden. Aber es gibt meines Wissens bisher keine einzige Anklage und es ist auch noch kein Prozess eröffnet worden. Es gibt auch noch kein Urteil. Und wie das ausgehen kann, das hat man ja im Prozess um den Kuciak-Mord gesehen. Derjenige, den die Anklage für den Auftraggeber hält, dieser Geschäftsmann Marian Kotschner, der ist aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Das Berufungsverfahren in diesem Frühjahr, das steht noch aus.
Wie groß ist in diesem Umfeld dann die Gefahr, dass die Antikorruptionskampagne auch Unschuldige zu Opfern werden lässt?
Also die frühere Regierungspartei ist mehr unter dem Ex-Regierungschef Robert Fico behauptet das schon die ganze Zeit. Das sei eine politisch motivierte Kampagne, um eben ihre Zeit, ihre Ära der Mehrregierung in Misskredit zu bringen. Aber die Frage, ob es rechtsstaatlich immer einwandfrei zugeht, die wird inzwischen auch von anderen gestellt. Das hat mit dem Fall des früheren Polizeipräsidenten Milan Lutschanski zu tun. Der ist im Dezember in der Untersuchungshaft zu Tode gekommen, vermutlich durch Suizid. Lutschanski war nach dem Mord an Jan Kuciak in sein Amt eingesetzt worden. Und er galt eigentlich bis dato als eine, sagen wir, integre Figur. Der war früher Chef einer Sondereinheit gegen organisiertes Verbrechen. Er hat auch da mindestens einen Mafia-Boss in der Slowakei hinter Gittern gebracht. Lutschanski war zum Zeitpunkt der beginnenden Ermittlungen in Kroatien in Urlaub. Er kam freiwillig zurück, um mit den Ermittlern zu kooperieren. Er wurde dann trotzdem in U-Haft genommen. Und die Frage, die sich nun halt viele stellen, ist, welche Beweise haben die Ermittler eigentlich? Oder reicht das schon aus, dass irgendein Verdächtigter jemanden anders beschuldigt, um den dann festzunehmen? Die Justizministerin hat jetzt eine Kommission eingesetzt, um den Fall Lutschanski zu untersuchen. Aber die ist wegen Corona bisher noch überhaupt nicht zusammengekommen.
Der Kampf gegen die Korruption, der erfordert einen langen Atem von Politik und Gesellschaft. Noch ist die Erinnerung an den ermordeten Journalisten Kuciak lebendig. Wie nachhaltig sind aus Ihrer Sicht die Veränderungen im Land?
Also die Strukturen sind schon mal so verändert worden, dass das, sagen wir, zumindest denkbar ist. Es gibt ein weitreichendes Informationsfreiheitsgesetz für die Medien. Das ist noch von der letzten Regierung verabschiedet worden. Und wenn sich ein Unternehmen um öffentliche Aufträge bewirbt, dann werden sowohl die Ausschreibungen veröffentlicht und das Unternehmen muss im Internet auch seine Eigentümerstruktur offenlegen. Das ist schon ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Dann die erwähnte Justizreform. Die Strafbestimmungen für Bestechung wurden verschärft. Also künftig wird ein Richter auch dann belangt, wenn er Geld oder Vergünstigungen annimmt, auch ohne dass man nachweisbare Gegenleistungen sehen kann. Also dieses sogenannte Anfüttern, das ist auch in der Slowakei strafbar. Aber dagegen steht natürlich so etwas wie eine Mentalität, eine tief verwurzelte Mentalität. Die Slowakei ist ja mit 5,5 Millionen Einwohnern ein recht kleines Land. Die Eliten kennen sich untereinander, es gibt verwandtschaftliche Beziehungen und die Familie hat sowieso einen großen Stellenwert. Das gilt immer noch in Teilen, diesen Spruch aus kommunistischen Zeiten, wer den Staat nicht betrügt, der schadet der eigenen Familie. Davon ist immer noch etwas spürbar. Auch jetzt zum Beispiel, wenn persönliche Beziehungen genutzt werden, um vor der Zeit eine Corona-Impfung zu bekommen. Aber das soll es ja auch in anderen Ländern geben.
Der mühsame Kampf gegen die Korruption in der Slowakei. Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten Peter Lange. Besten Dank. Mit seiner Entscheidung, den Weg für Ermittlungsverfahren zu möglichen Kriegsverbrechen in den Palästinensergebieten freizumachen, steht der Internationale Strafgerichtshof aktuell in den Schlagzeilen. Doch der große Meilenstein auf dem Weg, die Welt auf einem Weg vom Recht des Stärkeren hin zur Stärke des Rechts zu führen, ist der Gerichtshof in Den Haag in 2 Jahrzehnten nicht geworden. Vergleichsweise wenige Kriegsverbrecher konnten die Haager Richter verurteilen. Der ehemalige Kindersoldat und spätere Kommandeur der berüchtigten Miliz Lord's Resistance Army in Uganda, Dominic Ongwen, zählt dazu.
Dominic Ongwen abducted children himself.
Dominic Ongwen hat selbst Kinder entführt. Er sah sie nicht als Kinder, sondern als seine Soldaten. Er ist für alle Verbrechen verantwortlich. Seine Schuld ist zweifelsfrei bewiesen.
His guilt has been established beyond any reasonable doubt.
Der Schuldspruch gegen Ongwen vergangene Woche zählt zu den letzten der amtierenden Chefanklägerin Fatou Bensouda. Im Juni läuft ihre Amtszeit aus. Heute soll ihre Nachfolge geklärt werden. Kerstin Schweighöfer über eine chaotische Suche.
All rise.
15. Juni 2012. Die aus Gambia stammende Juristin Fatou Bensouda legt den Eid ab und tritt als zweite Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes die Nachfolge an von Luis Moreno Ocampo, einem Argentinier.
I, Fatou Bensouda, solemnly undertake.
Nach einer Afrikanerin und einem Lateinamerikaner wäre es jetzt eigentlich an Europa, den dritten Chefankläger zu stellen. Er hätte längst feststehen sollen, schon im vergangenen Oktober. Doch die 123 Vertragsstaaten, die den ICC, wie dieses Weltgericht kurz genannt wird, anerkennen und finanzieren, konnten sich bisher nicht auf einen Kandidaten einigen. Dabei war eigens ein neues Auswahlkomitee gegründet worden, um das Verfahren unkomplizierter verlaufen zu lassen. Dieses Komitee besteht aus 5 Botschaftern, jeweils einer aus den 5 Regionen, in die die Vertragsstaaten eingeteilt sind. Westeuropa, Osteuropa, Afrika, Asien und Pazifik, Lateinamerika und Karibik. Die Botschafter haben mit Hilfe eines Expertenteams eine Liste mit 14 potenziellen Kandidaten aufgestellt. Aus diesen 14 Kandidaten wurden im letzten Sommer 4 ausgewählt und den Vertragsstaaten präsentiert. Was folgte, war ungläubiges Entsetzen. Denn unter den 4 Ausgewählten befand sich kein einziger Routinier. Auch der haushohe Favorit fehlte. Serge Brammertz, einst Vizeankläger am ICC unter Moreno Ocampo und Chefankläger des Jugoslawien-Tribunals. Kurz vor der Bekanntgabe der 4 Namen im Juni 2020 hatte Brammertz das Auswahlverfahren bei einem Treffen mit Auslandskorrespondenten als extrem schwierig bezeichnet. Soll der neue Chefankläger aus einem kleinen Land kommen oder einem großen? Soll er eher ein Experte auf politischem Gebiet sein oder auf juristischem? Ein Kandidat, der allen Ansprüchen gerecht werde, gäbe es wohl auf dem gesamten Planeten nicht. Und auch die Aufgabe, die ihn erwarte, sei extrem schwer, so Brammertz weiter.
Wenn ein Auto kaputt geht, das wissen wir alle, reicht es nicht, einen neuen Fahrer hinter das Steuer zu setzen, um das Rennen zu gewinnen.
Das kaputte Auto ist der ICC. Weil in den 19 Jahren seit seiner Gründung nur 17 Angeklagte vor die Richter geführt und nur 9 verurteilt wurden. Und weil das interne Arbeitsklima von Angst und Misstrauen geprägt ist. Mitarbeiter klagen über hohen Stress und lähmende Bürokratie. Das alles steht im Abschlussbericht einer externen Expertenkommission, der im vergangenen Herbst vorgelegt wurde. Geleitet wurde diese Kommission von Richard Goldstone. Der Südafrikaner war Anfang der 1990er Jahre der erste Chefankläger des Jugoslawien-Tribunals. Die wohl größte Herausforderung für den nächsten Chefankläger wird es sein, den Gerichtshof effizienter zu machen, so Goldstone.
Perhaps the biggest challenge for the next prosecutor is to make the International Criminal Court more efficient.
Das Auswahlkomitee hat inzwischen versucht, das Rennen wieder auf die ursprünglichen 14 Kandidaten zu erweitern. Es sind nur 9 geworden. Der Rest gab bekannt, nicht mehr zur Verfügung zu stehen, darunter auch Brammertz. Aber auch aus diesen 9 konnten sich die Vertragsstaaten bei ihrer Versammlung kurz vor Weihnachten nicht auf einen Kandidaten einigen. Obwohl sich unter den 9 nun auch 2 Schwergewichte befinden. Der Brite Karim Khan, er leitet das UN-Team, das Verbrechen der Terrorgruppe Islamischer Staat im Irak ahndet, und der Kanadier Robert Petit, ehemaliger Ankläger am Rote Khmer-Tribunal, das die Verantwortlichen für den Völkermord in Kambodscha zur Rechenschaft zu ziehen versuchte.
Der Internationale Strafgerichtshof berät heute über die Nachfolge seiner Chefanklägerin Kerstin Schweighöfer über eine multilaterale Institution in der Krise. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.